Guten Abend und herzlich willkommen in unserer sommerlichen Bibellese-Arena. Schwitzen über der Bibel. Also, nee, es soll schon heißen, Bibellesen mit Gewinn. Aber man kann auch Gewinn bringen, schwitzen über der Bibel. Das wollen wir also heute Abend tun. Unser Sommertermin. Schön, dass ihr alle da seid. Es geht weiter mit Bibellesen mit Gewinn, Teil 4. So steht es schon hier an der Wand zu lesen. Und ja, wahrscheinlich liest sich das noch so gut, dass man sich auch ganz weit hin hinsetzen kann. Also der Kontrast ist nicht so optimal, aber im Laufe des Abends wird es vielleicht noch besser, wenn die Sonne sich noch etwas verabschiedet. Aber an sich ist es ja ganz gut, wenn die Sonne noch etwas uns scheint und vielleicht nicht ganz so warm hier im Raum das dann gestaltet. Der Jens wird wieder den ersten Teil übernehmen. Es geht allgemein, was hat uns das Wort Gottes zu sagen, die Bibel, das ist ganz wichtig, so der allgemeine Teil, und dann machen wir eine Pause und im zweiten Teil geht es dann weiter mit der konkreten Bibelauslegung. Wir sind mittlerweile angekommen im vierten Kapitel des ersten Mosebuches, also Kain und Abel, eine ganz spannende Geschichte, wird uns im zweiten Teil dann erwarten. Der Jens ist etwas gehandicapt, das sieht man. Er wird also sitzend heute seinen Vortrag halten. Er hat ein bisschen zu viel Kunststücke am Pferd durchgeführt. Und deshalb wird es jetzt heute in sitzender Weise passieren. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir. Du bist das menschgewordene Wort Gottes. Wir danken dir, dass du in unsere Welt gekommen bist. Und dass wir ja dein Wort hören dürfen, dein Wort sehen dürften, dass du unser Leben völlig verändert hast, uns das Evangelium gebracht hast, die gute Botschaft, dass Gott unser Leben kennt, es geschaffen hat, es liebt und es in seine Ewigkeit heimbringen möchte. Hab Dank, dass du jetzt mitten unter uns bist. Wir freuen uns darauf. Wir erwarten, dass du selber uns begegnest, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Wir danken dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast, und wir freuen uns darauf, mehr darüber zu erfahren. Amen.
So übt man sich in Geduld. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Es gibt Sachen, die sollte man in meinem Alter nicht mehr machen. Und dazu gehört, vom Pferd zu springen, zumindest wenn man drauf steht. Habe ich gemacht, schiefgegangen. Naja, der Arzt hat mir 10 Wochen Schonung versprochen. Mal schauen, wie lange ich es aushalte. Ja, die Bibelabende stehen ja unter diesem Motto Bibellesen mit Gewinn. Und so soll der erste Teil auch ein Stück uns zeigen, wie wir Gottes Wort anwenden in unserem Leben, unserem Alltag, wie wir damit umgehen, alltagstauglich soll es sein und wie wir das Wort Gottes einsetzen. Und da habe ich heute eine etwas herausfordernde Überschrift gewählt, Gottes Wort als Waffe. Könnt ihr euch das vorstellen? Klingt ja erstmal ein bisschen bedrohlich, ne? Gottes Wort als Waffe, wer hätte das gedacht, die Christen greifen zur Waffe? Nicht im Mittelalter, nicht bei den Kreuzzügen, sondern heute, hier und jetzt. Und wir sind ja alle, wie wir hier so zusammen sind, recht friedliebende Menschen, davon gehe ich mal aus. Keiner von uns will kämpfen oder anderen Leuten Gewalt antun. Wozu brauchen wir da Waffen? Könnte man sich fragen. Und doch, die Wahrheit ist, jeder, der ernsthaft Jesus Christus nachfolgen möchte, der ja mit Gott lebt, der steht in einem Kampf. Er steht in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf. Und ich denke, die meisten von uns haben es auch schon gemerkt. Viele von uns sind schon seit längerem Christen. Ich bin schon seit 30 Jahren dabei. Also man könnte sagen, über die Hälfte meines Lebens folge ich Jesus nach. Und ich muss sagen, in den 3 Jahrzehnten habe ich so einiges durchkämpfen müssen. Gab so einige Kämpfe in meinem Leben. Und ich denke, so wie mir ging es jeden von euch oder den meisten von euch. Und vielleicht steht auch jetzt gerade momentan jemand von euch in so einem geistlichen Kampf oder in einem Kampf, von dem man noch gar nicht weiß, dass es vielleicht ein geistlicher Kampf ist, wo ganz andere Strippenzieher dahinter stehen. Und Gottes Wort, das ist meine Botschaft heute. Gottes Wort kann uns dabei ganz, ganz sehr helfen, als eine starke Waffe, wenn wir uns diesem Kampf bewusst sind. Und ich lese mal den entsprechenden Text für heute aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, den Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Vers 13 weiter. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das ist das Ziel. Und dann im Vers 17 wird unter anderem aufgeführt, und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ein Schwert des Geistes. Hier wird deutlich, es geht in unseren Zeiten, die wir alle erleben, der Anfeindung, der Verführung, einerseits klar, dem zu widerstehen, aber andererseits auch, um stehen zu bleiben, fest zu bleiben, nicht zu Fall zu kommen, nicht abzukommen vom lebendigen Glauben, nicht hinzuwerfen, das Handtuch zu werfen. Und Paulus benutzt hier in diesem Text ein Vokabular, welches vielleicht einer Erklärung bedarf. Er spricht nämlich von dem Reich des Satans, das wir ja nicht sehen. Es ist nicht sichtbar, so auf Anhieb, aber er zählt einiges auf. Gewalten stehen hier, Mächte, Weltbeherrscher, die uns bekämpfen wollen und gegen die sich auch unser Kampf richtet. Nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Wir sind oftmals geneigt, im Vordergrund Menschen zu sehen, die uns bedrohen in Auseinandersetzungen oder wie auch immer wir das selber erleben, erstmal die Menschen zu sehen. Unser Kampf richtet sich dann erstmal gegen die Menschen. Der hat mir dies und das angetan und was alles so uns widerfährt. Aber dahinter stehen oftmals ganz andere Strippenzieher, habe ich schon gesagt, die auch Menschen beeinflussen und für das Negative auch gebrauchen, für ihre Interessen. Fürsten, nennt Paulus hier, die eine bestimmte Macht besitzen, bestimmten Einfluss auch haben, Gewalten, die auch eine Kraft haben, die über unsere natürliche Kraft bei Weitem hinausgeht. Luther sagt, Luftbeherrscher dieser Welt, die Einflüsse haben, wo immer Menschen sich auch dafür öffnen, da zu wirken, hineinzuwirken. Also diese Bezeichnungen sind dem Reich der Finsternis zugeordnet, die Paulus hier gebraucht, und sie herrschen. Und das muss uns bewusst sein, sie herrschen in dieser gefallenen Welt. Sie haben eine gewisse Macht, ihnen ist eine gewisse Macht übergeben. Ich möchte da noch kurz anfügen, dieser Engelfürst Luzifer, er ist von Gott auf diese Erde, auf diese gefallene Erde geworfen worden, weil er, ja, Gott den Thron rauben wollte, so, sag ich mal, den Thron streitig machen wollte. Ja, und so hat ihn Gott auf diese Erde geworfen. Das ist das, was die Bibel darüber spricht. Sie hält sich sehr verdeckt darüber, sagt uns nicht viel. Und deshalb brauchen wir da auch nicht groß spekulieren. Ist vielleicht für uns auch nicht wichtig, da ins Detail zu gehen. Wichtig ist das, was wir dem entgegenzusetzen haben. Das ist das, womit wir uns beschäftigen wollen, auch heute Abend. Und wenn man dann in unserer Gesellschaft, die sich so aufgeklärt nennt, dann darüber spricht, dann wird man erstmal in die Ecke der mittelalterlichen Theologen gesteckt. Aber das sind keine Fantasiegeschichten, sind auch keine Mythen, sondern diese finsteren Mächte, sie existieren und treiben auch heute noch in unserer Zeit ihr Unwesen. Realität auch im 21. Jahrhundert noch. Also das ist unser Kampf, ein geistlicher Kampf, und darin ist uns das Wort Gottes eine sehr, sehr brauchbare Waffe. Viel zu sehr wird das unterschätzt. Und die Bibel spricht davon, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist, dass es zu führen gilt. Ein Schwert. Bei einem Schwert handelt es sich um eine Kampfwaffe. Zur Verteidigung, ja, aber auch zum Angriff wird diese Waffe verwendet. Ich lese mal aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, den Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und somit, hier spüren wir schon, wir haben auch bei der Wortverkündigung und überall da, wo wir Wort Gottes weitergeben, wo wir die Botschaft weitergeben, eine kämpferische Tätigkeit. Es ist ein Kampf. Da, wo wir Gottes Wort abmildern, abschwächen, verfälschen oder verschweigen, da findet dieser geistliche Kampf nicht statt. Da ziehen wir uns eher zurück. Aber weil Gott das Menschenherz kennt, weiß, was es braucht, deshalb sendet Gott uns als Verkündiger mit seinem Wort und gibt uns seine Gedanken aufs Herz. Um diese Gedanken der Menschen, Gedankenfestungen auch manchmal, die sie gefangen halten, die sie abhalten, an Gott zu glauben, die sie abhalten, Jesus Christus und seinem Vater die Ehre zu geben, das zu zerstören, zu zerschlagen, damit sie frei werden, um Jesus auch nachfolgen zu können. Und das ist ein geistlicher Kampf immer und immer wieder. Auf wie viel Widerstand treffen wir, wenn wir die frohe Botschaft verkündigen wollen? Jeder weiß das, der das tut, der in diesem Geschäft, so will ich es mal sagen, tätig ist, weiß, wie viel Widerstand da in unserer Gesellschaft herrscht. Und es ist immer wieder ein Kampf. Und oftmals sind wir uns diesen Kampf nicht bewusst. Wir sehen den Menschen, der uns widerspricht, der uns auslacht oder wie auch immer. Aber dahinter steckt viel, viel mehr. Jede Verkündigung des unverfälschten, vom Heiligen Geist inspirierten Wort Gottes, ob du das deinen Nachbarn sagst, auf der Straße oder im Hauskreis, oder was gepredigt wird von den unzähligen Kanzeln in den Kirchen und Gemeinden unseres Landes, es ist immer wieder ein Kampf. Diese Gedanken des Widerstandes, die sich gegen die Ordnung Gottes stellen, zu zerbrechen. Diese Gedanken sind entstanden durch Bildung oder auch Fehlbildung, wie auch immer, haben sich in Menschen verankert, zerstören, die wollen wir zerstören und zerschlagen. Ein geistlicher Kampf. Nächste Bibelstelle, 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Hier sagt Paulus, denn obwohl wir nicht im Fleisch wandeln, habt ihr den Fehler gemerkt? Passt ihr auf? Ja. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Es geht nicht um Intellekt, Intelligenz oder um Bildung, Überredung auch nicht, sondern sie sind mächtig für Gott zum Zerstören von Festungen, Gedankenfestungen, Vernünfteleien, sagen andere Übersetzungen, ja, so vernünftige Argumente, warum man nicht an Gott glauben kann, Weltanschauungen, was auch immer da sie zugebracht hat, diese Menschen, diese Gedanken, Festlegungen in sich verankert haben, diesen Widerstand, den will Gottes Wort zerbrechen. Und Gottes Wort hat die Kraft dazu. Wir diskutieren nicht, wir streiten nicht, wir verkündigen. Das ist unsere Aufgabe, das ist uns nahegelegt. Und das dürfen wir tun, weil Gottes Wort in sich diese Kraft hat. Gottes Wort kann Herzen durchbohren und alles, was sich gegen diese Erkenntnis Gottes erhebt, zu besiegen. Und gerade, wenn man solche Gelegenheiten hat, wie Thomas zum Beispiel, in den Schulen auch Gottes Wort zu verkündigen, den Schülern Gottes Wort nahe zu bringen, da begegnet uns so manches an verirrten Gedankengut, oder Thomas? Evolution, Gendergedanken, all diese Dinge, alles Mögliche und Unmögliche. Und da ist Gelegenheit, ihnen die Augen zu öffnen für die Gedanken Gottes, dass sie erkennen, die Schöpfung ist so genial, ihre Funktionsweise, ihre Zusammensetzung, es muss einen höheren Schöpfer geben. Das ist kein Zufall, dass das alles so entstanden ist. Aber obwohl schon viele von, gerade von dieser Evolutionsgedanken widerlegt sind und überhaupt nicht belegbar sind, halten sich diese Evolutionsfantasien, will ich schon fast sagen, ganz hartnäckig. Und das zeigt mir offensichtlich, dass sich das nicht nur um menschliche Ideen handelt, sondern dass da finstere Mächte versuchen, Gott die Ehre zu rauben. Darum geht es doch, um die Ehre. Wer bekommt die Ehre für das Ganze? Die solche Gedanken streuen und erhalten auch über so einen langen Zeitraum, obwohl sie unbegründbar sind. Ein geistlicher Kampf. Und Gott lässt sich die Ehre nicht rauben, ihr Lieben. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Und er hat uns berufen, für ihn und seine Wahrheit einzustehen und überall dort, wo wir Gelegenheit bekommen, Gottes Wort auf ganz vielfältige Art und Weise zu verkündigen. Gottes Wort hat Kraft, die Gedanken der Kritiker zurechtzuweisen. Gedanken wie, die Bibel ist doch veraltet und all diese Dinge. Ja. Gefangen zu nehmen, lesen wir hier unter dem Gehorsam Christi. Auch ganz einfache Aussagen, die wir in der Bibel finden. Christus ist der einzige Weg. Das tut weh. Der einzige tut weh für Menschen, die liberal erzogen sind. Aber zugleich ist diese Wahrheit eine befreiende Kraft, wenn man sie denn zulässt. Oder ein anderes Beispiel. Wenn du vielleicht darunter leidest, dass in deiner Umgebung, deiner Nachbarschaft oder an deinem Arbeitsplatz ein Mensch ständig flucht oder den Namen Gottes missbraucht, dann frag ihn doch mal, ob er weiß, was im zweiten Gebot geschrieben steht. Und wenn er interessiert ist, dann sag ihm, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ja? Nur informieren, nicht streiten, nur informieren. Und glaub mir, das Gotteswort hat Kraft. Aber darüber nachdenken. Gottes Wort wirkt. Darauf dürfen wir uns sicher sein. Einfach nur informieren, verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Und so hat Gottes Wort auch eine gewisse Salzkraft in unsere Gesellschaft hinein. Wir haben Verantwortung. Wir können gestalten. Wir können auch Anstand aufrichten. Anstand, das ist etwas, ich weiß nicht, wie es euch geht, was immer mehr verloren geht, oder? Anstand. Und nicht nur in der Welt, auch unter Christen. Ja? Zum Beispiel Pünktlichkeit zählt für mich zum Anstand. Verbindlichkeit ebenso. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch immer wieder ein geistlicher Kampf. Alles im Sinne des Wortes Gottes. Aber es ist nützlich, diesen geistlichen Kampf zu führen. Und am besten, natürlich, wir wissen das alle, können wir das bei unserem Herrn Jesus sehen. Wie er das Wort Gottes gebraucht hat. Er, der ja aus einer anderen Dimension zu uns gekommen ist, der diese andere Dimension ja auch kennt, die Gefahr der unsichtbaren Dimension der Finsternis, er kannte sie. Fragen wir uns, wie ist er damit umgegangen? Wie hat er gehandelt? Und da lese ich mal ein Beispiel nur von vielen. Matthäus 8, Vers 16. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Hier haben wir also Jesus, der den Menschen aus ihrer Besessenheit heraushilft. Finstere Mächte haben, warum auch immer, Zugang bekommen, gefunden. Und sie wollen sie wieder loswerden. Und Jesus hilft ihnen dabei, treibt sie aus durch sein Wort, welches ja Gottes Wort ist. Er gebraucht sein mächtiges Wort dazu, ein geistlicher Kampf. Jesus gibt hier keine große Diagnose, analysiert gar nicht sehr viel. Er kennt diese Mächte und weil Gott sich befreite Menschen wünscht, befreit von lebenszerstörenden Kräften, treibt er diese aus. Ganz einfach durch sein Wort. Und auch nicht im Allgemeinen. Das betone ich mal für die Fans der territorialen Kriegsführung, ja, also mehr im charismatischen Bereich zu Hause ist, sondern Jesus agiert hier sehr gezielt und spezifisch. Er tut seinen Dienst an dem Menschen. Ja, nicht allgemein, sondern an dem Menschen konkret. Die Dämonen, ihre Macht gebrochen, weil Jesus alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Amen. Und bei Jesus sehen wir auch immer wieder, dass das Ganze nicht nur so lieb gesäuselt ist. Unser lieber Herr Jesus. Ja, wir haben ja alle so unser Bild von Jesus. Aber er kann auch anders. Kämpferisch ist er, der Friedefürst, der den Menschen Frieden bringen möchte. Er bedroht, treibt aus, proklamiert. Jesus setzt das Wort Gottes auch mit einer bewussten Autorität ein. Er ist sich der Autorität des Wortes Gottes bewusst. Er braucht sein Wort, gegen die finsteren Mächte vorzugehen und auch gegen bestimmte Krankheitsbilder sogar. Zum Beispiel bei der Schwiegermutter von Petrus. Jesus bedroht das Fieber. Ja. Nicht bei jeder Krankheit. Aber hier bei der Schwiegermutter hätte wahrscheinlich kein Brei aus Speichel und Lehm geholfen. Ja. Er bedroht das Fieber. Und so geht Jesus auch ganz unterschiedlich mit verschiedenen Krankheiten oder in verschiedenen Situationen vor. Auch gegen Naturgewalten gebraucht Jesus sein mächtiges Wort. Er bedroht Wind und See im Sturm. Und auch das können wir bei Jesus sehr gut erkennen. Er benutzt das Wort im Kampf gegen Versuchung. Gegen Versuchung. Die Bibel spricht davon, dass auch Jesus in allem, in gleicher Weise, wie auch wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15. Und so wurde er eine Zeit lang vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Und wie hat Jesus widerstanden? Durch Gottes Wort. Durch sein Wort. Es steht geschrieben. Und selbst als der Teufel dann beim dritten Ansatz selber das Wort Gottes zitiert, allerdings in eigenmächtiger Auslegung, und darüber haben wir ja schon gesprochen in einem anderen Teil, da antwortet Jesus ihm mit der richtigen Deutung und Anwendung des Wortes Gottes. Und so auch wir. Wir können damit genauso umgehen und handeln, wenn wir spüren, wir geraten gerade in eine Versuchung. Gefühle, Gedanken, Handlungen, Sünde will sich einschleichen in unserem Leben. Wir können Gottes Wort als mächtige Waffe gebrauchen. Es steht geschrieben. Du sollst nicht lügen zum Beispiel, du sollst nicht stehlen, nicht begehren, was auch immer gerade dein Problem ist. Ja. Benutze Gottes Wort, um den Teufel zu widerstehen, der dich in dem Moment verführen möchte. Jesus sprach Worte aus und die Finsternis und auch die Widrigkeiten des Lebens mussten weichen. Das war Jesus, aber auch später bei den Aposteln können wir sehen, wie sie Gottes Wort angewandt haben im Kampf bei der Ausbreitung des Evangeliums. Immer wieder zitieren die Apostel Gottes Wort bei ihrer Verkündigung oder auch bei ihren Briefen, die sie dann später schreiben, die Heilige Schrift mit der gleichen Formulierung, es steht geschrieben. Ja. Das Wort im Kampf gegen den Widerstand, auch bei der Evangelisation, Kampf gegen Gleichgültigkeit, gegen finstere Mächte, die dahinterstehen. Und da möchte ich mal auf eine Art noch mal ein bisschen konkreter eingehen, die vielleicht etwas unterbelichtet ist in unseren Kreisen. Die Proklamation. Proklamation ist eine spezielle Art, Gottes Wort ja, hinauszurufen, seine Wahrheiten, sein Wille im geistlichen Kampf zu gebrauchen. Und wie gesagt, hierzulande in unseren gut bürgerlichen Kirchen und Gemeinden wenig zu finden. Wir sind anständig, wir wissen, was sich gehört. Wir wissen auch, unsere Stimme zu mäßigen. Aber die Proklamation ist tatsächlich, wenn man Gottes Wort proklamiert, es ist in der Lage, eine geistliche Atmosphäre freizusetzen. Ein Beispiel, welches ich mir immer so sage oder mir selbst proklamiere, Jesaja 55, Vers 10 und 11. Ein Beispiel für Verkündiger, Thomas, merke das. Denn wie der Regen fällt vom Himmel, der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Darauf dürfen wir uns stellen, wenn wir Gottes Wort verkündigen. Das ist ein Bibelwort, mit dem kann sich der Prediger aufwärmen. Und auch du, wenn du in deiner Nachbarschaft Gottes Wort weitergibst, ja. Ich spreche das aus, was das, wenn ich Gottes Wort predige, dass es etwas bewirkt, dass es nicht vergebens ist. Dass die Leute nicht nur sagen, Jens, eine schöne Predigt, und dann zwei Stunden später ist wieder alles vergessen. Ja. Das will ich nicht. Das soll etwas bewirken. Und deshalb dürfen wir das, was Gott selber sagt, auch proklamieren, hineinsprechen in diese unsichtbare Welt, zu den Mächten, zu den Einflüssen, die das stören wollen, die das verhindern wollen. Die machen sich auch auf Sonntagvormittag und wollen bei den Zuhörern Ablenkung bewirken oder Widerstand wirken oder auch selbst den Verkündiger schwächen durch irgendwelche Dinge. Und da kann man proklamieren, das, was Gott gesagt hat. Gottes Wort, mein Schwert, mit dem ich mich verteidige. Das Proklamieren, dieses Wort, das kommt ja ursprünglich aus dem Lateinischen und heißt so viel wie hinausrufen. Etwas hinausrufen, etwas, ist ein ganz starkes Wort. Nicht etwas leise geflüstert, sondern, oder auch nicht zögerlich, sondern es ist schon etwas Kraftvolles, ein kraftvoller Ausspruch, wo wir mit ganzem Herzen und auch mit ganzer Stimme dahinter stehen. Ja. Etwas voller Überzeugung hineinsprechen in eine Situation. Und wenn man in der Bibel schaut, diese Proklamation, sie findet man in ganz unterschiedlicher Weise. Einzelne, zum Beispiel die Propheten, haben Gottes Wort hineingesprochen in bestimmte Situationen. Dann wurde aber auch in Gemeinschaft proklamiert. In den Psalmen finden wir das oft. Das, was Gott tut, das, was er ist, hineingesprochen. Oder auch so gemeinsames Bekennen von biblischen Wahrheiten. Ja? Bekenntnisse, gemeinsam gesprochen, proklamiert, was Gott gesagt hat. Das nochmal einmal sagen, wiederholen. Einfach Zeugnis geben von dem, wo wir fest überzeugt sind. Wo wir wissen, das entspricht Gottes Wort, das entspricht Gottes Willen. Das sind nicht Inhalte, die unseren Ideen entspringen. Nicht unserer Dichtkunst oder unserer Gedankenerfindungen, sondern sie entspringen wirklich Gottes Wort. Das ist dabei wichtig. Auch zum Beispiel Frankenwaldgebet. Wenn wir zusammenkommen und beten für unsere Region, dann dürfen wir ausrufen, dass es der Wille des Herrn ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und somit stärken wir unseren Glauben, bevor wir beten, dass wir glaubensvoll beten, dass Gott auch heute noch wirkt und sein Ziel erreichen möchte. Wir suchen den Willen Gottes, schauen in der Bibel. Deswegen lesen wir oder motivieren wir ja, so viel auch in der Bibel zu lesen, damit wir uns, jetzt mal so nennen, Munition sammeln. Wir laden unseren Revolver, wir füllen unseren Köcher mit Pfeilen, damit wir dann gerüstet sind für den geistlichen Kampf, Bibelworte parat haben, Munition. Wir bringen die Worte Gottes in unserem Mund im Einklang mit dem Willen Gottes und gebrauchen sie zur angemessenen Zeit. Und das bringt uns in eine Position, wo diese Kraft Gottes, diese Autorität des Geistes auch durch uns fließen kann. Eine geistliche Atmosphäre entsteht. Das klingt vielleicht für jemanden, der das heute zum ersten Mal hört, etwas spooky. Aber ich bringe mal noch Beispiele. Du hast vielleicht Versorgungsängste, machst dir Gedanken, wie wird das werden, schaust auf dein Konto, rote Zahlen, wie soll es weitergehen, sieht nicht gut aus. Was fällt dir dafür ein Bibelvers ein?
Alle eure Sorgen werft auf ihn.
Das wäre zum Beispiel einer, genau. Ich habe noch einen anderen, Matthäus 6, Vers 33, einer meiner Lieblingsverse, von dem ich meine, der viel zu wenig geglaubt wird in der Christenheit, nach meiner Beobachtung. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das alles, worum wir uns manchmal so viel Sorgen machen, Versorgung, Auskommen, die Dinge des täglichen Bedarfs. Diese Verheißung hier, sie bringt zum Ausdruck, dass wenn ich die Dinge des Reiches Gottes an erste Stelle setze, meine erste Priorität diesem gilt, dann kümmert sich Gott um den Rest. meines Lebens. Kann das sein? Kann ich das so sagen? Also wenn die Zeit mit Gott, deine stille Zeit, Gottesdienste oder auch evangelistische, soziale Einsätze zuerst deinen Terminkalender füllen und dann alles andere sich drumherum baut und sich danach richtet, dann kannst du mit dieser Zusage rechnen. Ich muss bei dieser Gelegenheit unbedingt erwähnen, nicht jede Verheißung in der Bibel gilt uns, gilt dir und mir. Zumal diejenigen, die so drauf sind, sich jede Verheißung anziehen, die suchen ja nur nach positiven Verheißungen. Ja? Aber es gibt auch eine Menge an Gerichtsverheißungen in der Bibel. Ja? Die wollen wir nicht. Die gelten nur Israel. Obwohl sie oftmals im unmittelbaren Zusammenhang stehen mit den Guten, die wir für uns in Anspruch nehmen oder auf Kabul-Poster drucken. Ja. Nein, wenn ich auf eine Verheißung in der Bibel stehe, stelle ich mir immer zwei Fragen. Erstens, wem gilt diese Verheißung? Ganz wichtig. Und zweitens, was sind die Bedingungen für diese Verheißung? Und hier bei dieser Verheißung, oder ich nehme mal eine andere noch, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir hören nur Guten mitwirken und sind schon weg, gedanklich. Aber denen, die Gott lieben, wenn du das für dich in Anspruch nehmen kannst, ja, dann gilt ja diese Verheißung. Wenn du die Bedingung erfüllst, wenn dir die Verheißung gilt, dann darfst du sie zu deiner eigenen machen und sie aussprechen, auch in diese gegebene Situation, diese unsichtbare Welt hinein, dann wird etwas freigesetzt. Und gerade Matthäus 6, Vers 33, wir als Familie, wir durften das so oft schon in den vergangenen Jahrzehnten, seitdem wir uns dies gesagt haben, ich würde mal sagen so 25 Jahre circa, sind wir so in diese Richtung unterwegs, wo wir das Reich Gottes in unserem Terminkalender als erstes eintragen und sich alles drumherum baut. Und ich sage euch, verrate ich ein Geheimnis, selbst Familienfeiern lassen sich verschieben oder anders planen, wenn man seine Priorität so setzt. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die wir uns gesagt haben, ihr müsst das nicht nachmachen. Aber diese Verheißung, die gilt denen, die das Reich Gottes an erste Stelle stellen. Und ich möchte euch da Mut machen. Prüft das mal und tut das. Ihr werdet erleben, dass Gott zu seinem Wort steht. Proklamation geschieht aber auch durch das gesprochene Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist Proklamation, das ist Hinausrufen, das, was Gott will. Und auch in unserem Lobpreis geschieht Proklamation. Es ist ein geistlicher Kampf, unser Lobpreis. Das Hinaussingen des Lobes Gottes, ihm die Ehre zu geben und keinem anderen. Und vieles in unseren Liedern entspringt ja dem Worte Gottes, finden wir ja im Worte Gottes wieder in der Bibel. Lobpreis hat eine Kraft, diese Widerstände zu zerbrechen. Und nochmal zu dem Bibelvers zu kommen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das habe ich mir hierbei auch gesagt. Ja. Erst habe ich arg gehadert. Warum muss ich das jetzt sein? 2 Minuten Spaß gehabt oder nicht mal. Und dann so ein Resultat. Ja. Aber meine lieben Geschwister, nette Menschen um mich herum, haben sie mir gesagt. Ja. Gott weiß schon. Gott weiß schon jetzt, Jens, warum du das jetzt brauchst, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst. Schon dich mal. Ja, ist nicht so leicht. Lobpreis eine Kraft. Ich lese mal noch Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil oder auch die Hilfe Gottes sehen lassen. Wisst ihr, Dank opfern, das sagt es ja schon eigentlich. Danken ist nicht immer leicht. In den guten Zeiten, wenn es uns gut geht, fällt es leicht. Ja, aber hier spricht der Psalmist von einem Opfer, da wo es nicht leicht fällt. Danke, Herr. Das hört sich fast zynisch an. Dank opfern. Psalm 18, Vers 3 und 4. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Und jetzt kommt's. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. indem dieser Psalmist ruft, gepriesen, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Das ist nicht genial? Er lobt Gott, er preist Gott und so sagt er, werde ich von meinen Feinden gerettet. Durch Lobpreis kommt Hilfe. Lobpreis ist geistlicher Kampf. Ein letzter Bibelvers noch, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also wir wissen, das ist der Wille Gottes, also so können wir es auch tun oder sollten es auch tun, aber die Herausforderung hierbei ist, in allen, nicht nur in den schönen Situationen, sondern auch in den schwierigen. Und ich weiß, unsere menschliche Natur sagt nein, das will ich nicht. Unser Geist sagt ja, unser Fleisch sagt nein. Aber wenn du da durchbrichst, dich da überwindest und es zu deinem Lebenskonzept machst, Gott zu danken in allen Situationen, du wirst merken, welche Kraft da dahinter steht. Erstmal, was das Ganze mit dir macht, wie du dich veränderst in dieser Situation, aber auch mit deinem Umfeld. Mir ging es oft so, nach schwierigen Sitzungen oder schwierigen Gespräch, irgendwo gab es in Konflikten, Auseinandersetzungen, Gemeindeleitungstreffen oder sowas, ja, war schwierig und mir geht das dann nach. Kämpft dann mit mir und ja, mir geht es so richtig schlecht, könnte im Mitleid versinken. Aber immer dann, wenn ich es geschafft habe, in diesem Moment Gott auch zu preisen für diese Situation oder in dieser Situation, in diesem Konflikt, ich werde dich preisen, Gott. Du wirst aus diesem Konflikt etwas Gutes machen. Weil, jetzt kommt es wieder, denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Hat mir schon so oft geholfen, ich konnte dann trotzdem schlafen. Ja. Das bringt dich selber zur Ruhe und Gott freut sich darüber. Wenn du an Gott glaubst, ihn liebst, dann hast du immer Grund, Gott zu danken. Auch wenn es mal schief läuft in deinem Leben. Auch wenn die Zeiten mal unangenehm sind. Einfach dafür, dass es ihn gibt. Einfach dafür, was er schon für dich getan hat. Einfach dafür, wie er ist. Ohne erstmal, dass er etwas für dich tut, dass er eingreift in dein Leben. Bevor Hilfe kommt, kannst du Gott schon danken, loben und preisen. Wir lernen als Christen immer wieder und immer wieder neu, gerade mit Lobpreis oder mit Lob Gottes, einen Weg zu bahnen zur Hilfe Gottes, Raum zu geben, dass Gott wirken kann, auch in deinem Leben. Und das ist ein Geheimnis, was nicht so leicht zu erkennen ist. Ein Geheimnis, was du eigentlich ausprobieren musst, um es zu erleben, um dann zu glauben. Ja? Also du musst es wagen, musst ein bisschen ein Risiko eingehen, das Anwenden, Glauben und dann wirst du es erleben, wie Gott wirkt durch sein Wort. Wir danken Gott in allen Lebensumständen, dass er eine Lösung schon parat hat zum Besseren. Ja. Sicher, ich bin nicht dafür, dass man den Ist-Zustand jetzt völlig ausblendet. Ja. Wir dürfen den Ist-Zustand schon reell auch betrachten, realistisch wahrnehmen. Aber wir dürfen mit Gott schon weiterschauen. Und das ist unser Vorteil. Wir dürfen mit Gott schon weiterschauen, schon darüber hinaus, weil er die Lösung schon parat hat. Im Hier und Jetzt können wir schon Gott loben und preisen, einen Weg bahnen in diesem geistlichen Kampf, damit der Teufel nicht den Sieg davonträgt, weil wir resignieren, aufgeben, verzweifeln, vielleicht gleichgültig werden, lau werden, ja, all diese Dinge. Das nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen dranbleiben. Und ich wünsche mir, dass wir auch in so einem theoretischen Teil, jetzt in so einem theoretischen ersten Teil, trotzdem etwas mitnehmen für unser Leben, dass wir das anwenden können. Gottes Wort als Waffe gebrauchen in unserem Kampf, in unserem Alltag, da wo wir stehen. Etwas, was wir einsetzen können, dann, wenn wir es am nötigsten haben. Dann, wenn wir es brauchen. Wenn wir kämpfen, nicht gegen Menschen, sondern gegen diese Mächte der Finsternis. Und dabei hilft uns Gottes Wort ganz, ganz sehr. Amen.
Gottes Wort als Waffe. Vielen Dank, Jens, für deine Ausführungen. Wir machen jetzt ein bisschen Pause, 10 Minuten. Kann man mal rausgehen und sich ein bisschen auslüften lassen. Der Jens ist eingestiegen mit der Waffenrüstung Gottes. Ich habe dazu ein Gebet, das ich hinten auslegen werde. Am Schluss geht es ja um das Schwert des Geistes. Aber die Waffenrüstung Gottes nach dem Epheserbrief in Kapitel 6 hält ja noch viele andere Ausrüstungsgegenstände bereit, die ganz wichtig sind im geistlichen Kampf. Und ja, eine ganze DIN A4-Seite gibt es ja als Gebet, um diese Ausrüstungsgegenstände zu bitten. Das dürft ihr euch gerne mitnehmen oder auch in der Pause mal durchlesen. 10 Minuten Pause, dann treffen wir uns hier wieder.